Mit dem heutigen Sonntag beginnen wir also eine neue Predigtreihe. Diese Predigtreihe wird uns jetzt über 2 Monate beschäftigen. Also den ganzen Juni und den ganzen Juli. Wir haben ja einen Gottesdienstvorbereitungskreis, der sich regelmäßig trifft und sich überlegt und fragt und umbetet, was das sein kann, was uns als Gemeinde so in der nächsten Zeit beschäftigen kann. Das ist eine gar nicht so einfache Aufgabe, weil sich die Leute Gedanken machen, was alle irgendwie interessieren können. Und wenn ihr für diesen Kreis mal einen Vorschlag habt oder so etwas, was euch wichtig ist, dann lasst uns das wissen, weil es ist immer gut, wenn dieser Kreis auch Gedanken von außen bekommt. Also haben wir zusammengesessen und das bewegt miteinander und es haben sich 3 Begriffe rauskristallisiert. Jeder Begriff ist einzeln wichtig und man könnte darüber viel erzählen und das wird auch der Fall sein, aber sie haben auch alle 3 miteinander zu tun. Sie sind miteinander verbunden und sie sind so ja fast wie ein Zopf miteinander verflochten. 3 Begriffe, ja, vielleicht kann man es so ausdrücken wie ein Dreiklang. Und wenn man einen rausnimmt, dann ändert sich der Ton. Das Thema der Predigtreihe besteht also aus 3 Begriffen. Und diese 3 Begriffe sind Gemeinschaft, das war das erste, was ich heute auch schon angesprochen habe. Das klingt erstmal sehr gut nach Gemeinde. Mit Gemeinschaft macht man in der Gemeinde nie was verkehrt. Es ist immer ein Thema. Also wenn man den Korintherbrief liest, Gemeinschaft war immer ein Thema und auch bei uns ist es ein Thema. Aber dazu noch Gelassenheit. Gelassenheit. Schadet nicht die Gemeinde und auch das Geschick der Gemeinde mit Gelassenheit zu betrachten. Und dann noch ein Begriff, ohne den das für uns nicht denkbar war, Gnade. Das ist also der Themendreiklang für die nächsten Wochen. Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade. Nur rein zufällig und damit ihr euch das besser merken könnt, beginnt alles 3 mit G. Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade. Nichts davon ist verzichtbar. Ohne Gemeinschaft bleibt jeder für sich, haben wir heute gehört. Ohne Gelassenheit in der Gemeinde setzen wir uns unter einen unheiligen Druck und denken, wir könnten etwas machen, was eigentlich Gott tun will. Und ohne Gnade fehlt uns das Grundsätzliche, nämlich die Verheißung Gottes, dass er selber seine Gemeinde baut und erhält. Alles 3, Gemeinschaft, Gelassenheit und Gnade, gehören zusammen. Es ist kein erstens, zweitens, drittens, sondern es ist eher ein Prozess, etwas, was wächst, ohne unser Zutun. Deshalb kommt jetzt hier dieses anfängliche, bepflanzte Gebilde ins Spiel. Wir haben uns überlegt, wie kann man das veranschaulichen, dass etwas unter uns wächst. Und dann haben wir das gewählt, was auf der Hand lag und die Almut hat in weiser Voraussicht und in heimischer Atmosphäre etwas angezüchtet, was sie uns heute mitgebracht hat. Und wir haben gesagt, hoffentlich wächst es auch. Was wäre passiert, wenn die Samen nicht aufgegangen wären? Wie hätten wir das theologisch untergebracht? Aber sie sind aufgegangen. Es ist noch ganz klein und von hinten werdet ihr noch gar nicht sehen, worum es geht. Ihr müsst nachher mal gucken, wie das wächst. Und das wollen wir mal beobachten in den nächsten Wochen, wie das da wächst. Ob alles wächst. Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade. Das wächst, aber Wachstum machen wir nicht. Gemeinschaft, die Gott schenkt, ist keine Frage der perfekten Organisation, als müssten wir nur alles richtig organisieren und dann wächst es schon. Und trotzdem müssen wir Gemeinde miteinander verantwortlich leiten und wir müssen verantwortlich handeln. Gelassenheit, die Gott uns schenkt, erzeugen wir nicht, indem wir irgendwie besondere Meditationstechniken haben oder Achtsamkeitstechniken. Aber wir müssen Gelassenheit lernen und dürfen lernen, dass Gott es in der Hand hat und nicht wir. Und Gnade, die Gott schenkt, ist ein Geschenk. Wir erwirken sie nicht, auch nicht durch unser Gebet, ob es nun richtig oder falsch ist. Wir erleben Gnade, wenn Gott uns seinen weiten Raum öffnet. Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade. Diesen Dreiklang wollen wir unter uns schwingen lassen in den nächsten Wochen und wachsen lassen. Und ich denke, es wächst im Bekannten und Gewohnten, aber vielleicht auch in dem, was noch neu und unsichtbar ist. Das haben wir nicht in der Hand, aber es will wachsen, so wie die Samen wachsen werden, hoffentlich. Ein Bild, das uns begleiten soll und uns daran erinnern, dass beides wichtig ist. Das Abwarten und das Vertrauen. Es ist immer ein Werden. Also, Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade. Heute geht es in diesem Dreiklang am Anfang um den Begriff Gemeinschaft. Ich sagte es ja vorhin schon. Und Dreiklang passt besonders gut, weil wir heute mit der ganzen Christenheit zusammen ein Fest feiern. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gemerkt. Dieses Fest ist auch ein bisschen unanschaulich. Heute ist der Sonntag Trinitatis. Tatsächlich ist Trinitatis wohl unter den christlichen Festen, denn es ist eins, das am wenigsten Begreifbare, Anschauliche. Gott ist einer und er wirkt doch in drei Weisen. Schwierig. Auch im Dialog oder Trialog mit anderen Religionen. Schwierig, wie reden wir von Gott? Und tatsächlich gibt es da wenig anzuschauen, außer es gibt so Grafiken, die das zeigen, was ist Gott und was ist Gott nicht. Das habe ich euch nicht mitgebracht. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, dem wir uns nähern können. Wie können wir verstehen, dass Gott einer ist und nicht nur einer, sondern einzig? Es gibt neben ihm keinen Gott und gleichzeitig ist er für uns erlebbar in drei Personen, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Ein Geheimnis, dem wir auf die Spur kommen können. Wie können wir verstehen, dass Gott in sich schon Gemeinschaft ist? Und dass sein Wunsch nach Gemeinschaft sich darin niederschlägt, dass er Menschen macht. Ihm zum Bild, sich selbst zum Bild, als Männer und Frauen. Dieses Geheimnis der Gemeinschaft, die Gott in sich hat, die Dreieinigkeit, scheint sich unserem Verständnis und unserer Logik auch zu entziehen. Und ich glaube, das ist gut. Es ist gut, über dieses Wesen Gottes in einem Bild nachzudenken. Und dafür habe ich uns zwei Dinge mitgebracht. Das eine ist eine uralte Geschichte aus dem Alten Testament und dazu ein Bild, das diese Geschichte darstellt in Form einer Ikone, was uns vielleicht etwas befremdet. Ikonen sind geistliche Bilder, die nicht darstellen, wie es äußerlich ist, sondern was innerlich als Wahrheit darin verborgen ist. Und Ikonen reduzieren Begebenheiten und Texte und auch Personen, die sie darstellen, auf etwas Wesentliches. Auf das, was dem geistlichen Auge sichtbar gemacht werden soll. Also auf eine Ikone schaut man nicht und sieht, aha, so ist es gewesen, genau so sah es aus, sondern das will es mir sagen, es will mir etwas zeigen. Vielleicht ist uns diese Art der Darstellung auch fremd, aber ich finde, dass gerade Fremdheit uns oft ermöglicht, etwas Neues in dem zu sehen und zu entdecken, was uns bekannt scheint. Ich lese uns den Anfang einer sehr alten Geschichte. Sie erzählt von der Gastfreundschaft Abrahams. Abraham, der gemeinsam mit seiner Frau Sarah in seinem Zelt einen göttlichen Besuch bekommt und später dann von diesem Besuch ein göttliches, ein sehr, sehr großes Versprechen. Ich will dir zahlreiche Nachkommen schenken, verspricht Gott dem Paar, das hochbetagt ist, um es vorsichtig auszudrücken, und kinderlos. Ihr werdet einen Sohn bekommen, endlich. Und obwohl es Sarah, wie Luther das ganz dezent umschreibt, nicht mehr nach der Weise der Frauen erging. Sie war einfach in den Wechseljahren oder weit, weit darüber hinaus. Also biologisch war nichts mehr möglich. Dieses göttliche Versprechen wirkt auf die alte Frau so komisch, dass sie lachen muss. Aber später erfüllt sich genau diese Verheißung Gottes und wird der Beginn einer langen und wichtigen Geschichte. Aber all das beginnt mit einem merkwürdigen Besuch. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, aus dem 18. Kapitel. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre während er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er hob seine Augen auf und schaute. Siehe, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man wird Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stärken. Danach mögt ihr weiterziehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief: Schnell, siebe 3 Pfund feines Mehl, knete es und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Knecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter den Bäumen auf, während sie aßen. Soweit also der Anfang der Geschichte. Merkwürdig an dieser Geschichte ist nicht nur das Versprechen ganz am Schluss, dass also diese beiden alten Menschen im hohen Alter noch einen Sohn bekommen sollen, sondern die Geschichte beginnt schon merkwürdig. Merkwürdig ist schon, wie der fremde Besuch eigentlich beschrieben wird. Es ist nicht ganz eindeutig, sind es Menschen, mit denen Abraham spricht? Ist es Gott selber? Sind es drei oder ist es einer? Abraham selbst ist ganz der orientalische Gastgeber, wie man ihn sich vorstellen muss. Er tritt auf den Besuch zu, empfängt ihn mit aller Ehrerbietung. Er nennt den Besuch mein Herr. Er nennt ihn also mit einem Titel und zumindest scheint er zu ahnen, wer ihn hier besucht. Und andererseits benimmt er sich ganz normal und bietet diesen Besuch an, was man seinen Gästen schuldig war, zumal in der Wüste. Wasser zum Waschen, Wasser zum Trinken, eine Möglichkeit, sich auszuruhen, essen, trinken, Wein, Ruhe, Gastfreundschaft. Und er schenkt diesem Besuch seine ganze Aufmerksamkeit. Nur das Beste lässt er zubereiten und bringen und bei Tisch bedient er den Besuch persönlich. Eine große Ehre. Dazu habe ich euch also ein Bild mitgebracht. Eine Dreifaltigkeitsikone. Entstanden ist sie ungefähr 1411 und gemalt hat sie ein russischer Künstler, Andrei Rublev. Er lebte als Mönch in einem Moskauer Kloster und in Moskau ist diese Ikone heute auch noch im Original zu besichtigen. Die heilige Dreifaltigkeit oder die Gastfreundschaft Abrahams ist der Titel. Eine irdische Szene wird zum Abbild einer göttlichen Wirklichkeit und reduziert das, was geschehen ist, auf das, was wesentlich ist. Das eigentliche Geschehen, die eigentliche biblische Szene tritt ganz in den Hintergrund. Vielleicht erkennt ihr noch so andeutungsweise im Hintergrund ein Haus, ein Baum. Abraham und Sarah selber sind gar nicht mehr zu sehen. Das Bild wird beherrscht von drei Gestalten, drei Engeln, die einander zwar sehr ähnlich sind, sich jedoch voneinander auch unterscheiden. Welche Person soll nun wen darstellen? Wer von den dreien ist Gott Vater? Wer soll Christus darstellen und wer den Heiligen Geist? Es gibt ja Darstellungen, in denen das viel deutlicher ist. Da haben die Personen Insignien, die sie irgendwie auszeichnen oder erkenntlich machen. In diesem Fall ist es nicht so. Jeder könnte jeder sein. Und es ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist nicht das Aussehen der Person, sondern entscheidend ist, wie sie sich zueinander verhalten. Ihre Verbundenheit. Das Bild will zeigen, was Gott eigentlich ist in seinem Kern, in seinem Wesen. Und es zeigt, Gott ist einander zugeneigt. Gott ist Gemeinschaft in Zuneigung. Und in diese Gemeinschaft wird der Betrachter des Bildes mit hineingenommen. Der Tisch, an dem diese drei Engelsgestalten sitzen, wirkt wie ein Kreis, der offen ist. Also wenn wir davor stehen, da hineinschauen, dann sitzen wir quasi mit am Tisch. Das Bild zieht uns als Betrachter quasi mit hinein und lädt uns ein. Von dem ganzen reichen Mahl, das Abraham hat zubereiten lassen und das er seinen Gästen anbietet, ist auf diesem Bild nur das Wesentliche zu sehen. Ein gefüllter Kelch. Warum ist das so? Die Ikone reduziert ja das Geschehen auf das, was wesentlich ist. Und sie zeigt etwas Äußerliches, was aber etwas Innerliches aussagt. Alle drei Personen sind einander zugeneigt. Ganz körperlich drücken sie aus, wie sie innig beieinander sind. Eine tiefe Einigkeit, ein Miteinander, ein Zueinander. Sie zeigen, dass sie miteinander verbunden sind, ja, dass sie eins sind. Und der Kelch auf dem Tisch, in der Mitte, im Zentrum, erinnert dabei an die Worte Jesu. Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Und das ist der neue Bund in meinem Testament. Das Bild zeigt, der Kelch der Erlösung ist das Zentrum Gottes, so wie das Wort von der Erlösung das Zentrum unseres Glaubens ist. Gott, wie wir ihn verstehen und glauben, neigt sich einander zu. Er ist Zuneigung, er ist Gemeinschaft. Und im Zentrum dieser Gemeinschaft steht, was er für uns will und was er für uns tut und wohin er uns leitet und führt. Gott ist Gemeinschaft, das ist das Geheimnis seines Wesens. Gott neigt sich einander zu und so neigt er sich auch uns zu. In der Zuneigung drückt sich das Wesen Gottes aus. Wenn man es so auf das Wesentliche konzentriert und reduziert, dann kann Trinitatis doch ein recht anschauliches Fest werden. Weniger ein Fest zum intellektuellen Begreifen, sondern ein Fest zum Sehen und zum Schmecken. Und ich finde es sehr passend, dass wir heute Abend mal miteinander feiern und dass wir hinterher auch noch miteinander Mittag essen. Das ist Gottesdienst, das Abendmahl und das Essen miteinander. Wir neigen uns einander zu. Ganz praktisch. Man feiert Trinitatis und die Zuneigung Gottes zu uns wohl am besten, wie Abraham das tat, mit Gastfreundschaft. In seiner Gastfreundschaft war zu schmecken und zu erleben, wie Gott ist. Verstehen kann man das nicht. Aber man kann sich dazusetzen, dabei sein, Gemeinschaft haben. Und erleben Zuwendung heißt, ich sehe dich und ich höre dich. Zuwendung heißt, du bist nicht allein, ganz schlicht. Zuwendung heißt, du bist mein geliebtes Kind. Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, warum reden wir so? Weil wir etwas verstehen und begreifen davon, wie Gott ist und was das mit uns macht. Wir können Gott nur begreifen, wenn wir begreifen, dass er menschenfreundlich ist, dass er uns zugeneigt ist. Und das ist die erste Wahrheit, die wir über Gott verstehen müssen. Und damit beginnt alles. Diese Wahrheit von der grenzenlosen Zuneigung Gottes braucht Raum. Sie braucht Raum in unserem Leben, in unserer Gemeinde und in der ganzen Welt. Denn genau diese Wahrheit ist es, die uns als Menschen wirklich menschlich leben lässt. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, und auch heute erinnern wir uns daran, dass Gott sich uns zuneigt. Dass er will, dass wir ihn verstehen, dass er will, dass wir ihn vernehmen und dass er ein Teil unseres Lebens ist. Seht, nehmt, schmeckt, er ist da. So wirklich wie der Geschmack auf unserer Zunge ist er da und ist bei uns und ist uns zugeneigt. Und immer wenn wir das tun, feiern wir unsere Erlösung und wir üben für den Himmel. Das ist wichtig. Wir üben für das, was noch kommt. Nämlich für die Gemeinschaft mit Gott an diesem Tisch, an dem immer ein Platz frei ist. Für jeden. Amen. Schmeckt doch und seht. Dieses Lied wollen wir jetzt miteinander üben oder lernen. Das führt uns ins Abendmahl hinein.